Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wie schön, dass ich so viele Gesichter schon kenne. Ein paar noch nicht. Das ist auch schön, dass es immer wieder mal jemanden gibt, der noch nicht immer schon dabei war, sondern neu dabei ist. Und wir bedanken uns, ich kann das jetzt schon für zwei Gemeinden sagen, für Buchholzberg und Nährstedt, für den schönen Rahmen, für all die Mühe, die ihr auf euch genommen habt, das trotzdem gut zu machen, obwohl es so räumlich zurzeit begrenzt ist. Und wir finden auch eure Aktion oder eure Dinge, die ihr macht für andere, warum das heute so ein bisschen begrenzt ist, ganz toll. Darum nehmen wir das gar nicht krumm, sondern sagen, wie gut, dass das Werk Gottes so auf allen Pumpen läuft und ja, auch wir darin beteiligt sind. Alles neu habe ich diese Predigt mal genannt. Das passt ja auch ganz gut. Manfred hat schon sehr gut erklärt, was für einen Sonntag wir haben und warum wir uns mit dieser mit diesem Thema, mit der Neuschöpfung beschäftigen. Und neu ist ja ein Wort, was zumindest in meiner Erinnerung in der Werbung immer funktioniert hat. Ein neuer Wirkstoff, eine neue Formel oder was das auch immer war. Das ist das Heilsversprechen unserer konsumorientierten Welt. Schon mal grundsätzlich gut. Vergessen wird dann meistens, dass das Produkt, was man ja vorher immer gekauft hat, offensichtlich ja eigentlich auch gut sein sollte. Wieso muss es ja wohl schlechter gewesen sein als das Neue? Aber unser Glaube, die Bibel, sagt ja auch, siehe, ich mache alles neu. Oder wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Es gibt eine neue Schöpfung durch Jesus Christus, durch sein Opfer und seinen Sieg, neue Menschen und letztlich eine neue Welt. Nicht weniger ist in der Bibel zu lesen. Und das hat alles angefangen mit dem Ostermorgen oder spätestens seit Pfingsten. Und darum, vielleicht haben Sie es an den Liedern auch schon gemerkt, wir sind jetzt in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Wir besingen noch die Auferstehung, wir merken, was das für ein Glück, für eine Freude ist. Und wir können es schon, wenn er nicht abwarten, bis der Geist kommt, bis etwas Neues durch ihn geschieht. Wir singen es sozusagen herbei. Aber mal ganz ehrlich, erleben wir das auch außerhalb der Lieder? Ist das wirklich unser Thema, dass alles neu wird? Ich gebe Ihnen mal Anteil an 32 Stunden meines Lebens, so die letzten, die ich jetzt so hatte. Freitagabend waren wir als Pastorenfamilie eingeladen, wunderbares Essen. Und wenn man dann so die Schnitzel und so weiter intus hat, dann kommt man ja auch ins Gespräch. Und worum ging's? Letzte Generation, dass die sich da immer auf der Straße festkleben müssen und jetzt sogar Rettungswagen anhalten und so weiter. Am Tisch saß auch ein junger Mann, der zu der Familie gehörte. Und der hatte eine ganz andere Sicht als wir. Er sagte, ja, das mit diesem Sekundenkleber und so findet er auch ein bisschen albern. Aber dass man doch sagen muss, was ist mit unserer Generation? Ihr habt es ja noch gut, sagt er, ihr erlebt das ja nicht mehr, aber was ist mit meiner Generation? Und was ist, wenn ich mal Kinder habe? Dann ist alles kaputt, dann ist alles hin. Und ich habe überlegt, hätte ich nicht sagen müssen, ja, schlimm, aber es gibt eine neue Welt, eine andere Welt. Vielleicht entsteht die neue in der alten. Vielleicht gibt es den großen Knall. Wir sehen, das Thema mit der Neuschöpfung Gottes, mit dem neuen Auferstehen des Willen Gottes auf unserem doch so schönen blauen Planeten, der so geschädigt ist von uns, ist gar nicht so weit weg. Nächsten Morgen, Samstag, Besprechung mit einem Teil der Gemeindeleitung. Wir haben über Vorstand gesprochen, wir sind so ein bisschen bummelig diesmal in Buchholzberg, wir müssen die Wahl noch vollenden und brauchen noch dringend Leute. Warum ist das so schwer, Leute zu finden für Leitungsaufgaben? Warum müssen wir suchen mit der Lupe, dass Menschen sagen, jawohl, das kann ich, das mache ich, ich stehe für 4 Jahre zur Verfügung. Das würde ja dann nicht für einen neuen Aufbruch in unseren Gemeinden sprechen, wenn alle das Weite suchen, sobald wir nur sagen, ich hätte hier ein Amt anzubieten. Dann nach der Besprechung, Seminar bei uns in der Kirche. Wir haben bei uns das Gebetshaus Buchholzberg denen so ein bisschen Unterschlupf bei uns gewährt und die hatten zum ersten Mal ein Wochenendseminar. Es ging darum, wie kann ich missionarisch mit Menschen reden, wie kann ich Menschen in anderen Kulturkreisen erreichen, zum Beispiel Muslime oder afrikanische Menschen und so weiter. Und eine Aufgabe, die wir dabei machen mussten, ich war nur so eine Stippvisite, typisch Pastorin da, aber in der Zeit war das gerade die Aufgabe, man musste in 3 Minuten erzählen können, oder sollte das üben, wie war es, bevor ich Jesus geliebt und gekannt habe, was war der Auslöser, was ist da passiert, wie kam das zustande und was war hinterher anders, also so das Vorher-Nachher-Programm des Glaubens. 3 verschiedene Punkte, die mit dem neuen Leben, mit der Neuschöpfung zu tun haben. A, mit der ganzen Welt, B, mit der Neuschöpfung, mit dem Neuaufbruch, der immer wieder stattfinden muss in Kirche und mein ganz persönlicher, wo ist denn der gewesen, wie ist das passiert? Das neue Leben mit Christus ist ja eigentlich unsere Sehnsucht, aber vor Veränderungen schrecken wir dann doch zurück. Wir spüren die Dringlichkeit, wenn wir die Schöpfung ansehen und können uns doch nur so schwer aufraffen, wenigstens Kleinigkeiten zu ändern oder auf irgendetwas zu verzichten. Und wir haben mal gewusst, das ist meine Kirche, hier, da geht's ab, da will ich hin, da will ich mit leben, da passiert etwas. Aber auf die lange der Strecke ist das oft nur noch eine Erinnerung. Wie ist das eigentlich, das grundstürzend Neue, wie mein Theologieprofessor immer sagte? Wie ist das in der Bibel beschrieben? Es ist gar nicht so, wie man vielleicht bei dem Wort erwarten könnte. Jesus sagt von sich selbst, dass er der Beginn einer neuen Schöpfung ist. Mit ihm beginnt das eigentlich Neue. Durch ihn, durch seine Hingabe an uns für diese Welt, kommt erst das Heilige, das Göttliche, die reine, wirkliche Güte Gottes. Oft wird in der Bibel dafür ein Bild benutzt, einer Geburt. Das würde ich jetzt mal gar nicht so als Grundstürzen neu, also plötzlich empfinden. Und auch wenn wir uns so ein bisschen zurückversetzen in die Zeit, aus der Jesus spricht, dann ist das ja so, dass die Welt von Männern und Frauen sehr getrennt war. Und alle Themen, die mit Sexualität und Geburt und sonst was zu tun hatten, streng tabuisiert waren. Aber die Welt der Zeitgenossen Jesu war so eng und so klein, dass Geburtsvorgänge, Wehen, Schreie, Schmerzen nicht unbemerkt geblieben sein können. Und auch das wussten sie, eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen starb an den Geburten. Oder es war gar nicht klar, ob Mutter und Kind leben würden. Es war immer, obwohl sozusagen möglichst nicht im Fokus, es war immer ein Vorgang auf Leben und Tod. Und darum ist das so ein starkes Bild für den Neuanfang in Christus. Der Neuanfang ist eben nicht eine beliebige Idee. Es geht um alles. Wenn das Neue durch Jesus nicht mitgekommen wäre, wenn das Neue nicht aufgegangen passiert wäre, geboren worden wäre, dann wäre alles sinnlos vorbei und tot. Aber, auch das sagt das Bild von der Geburt, das Neue ist ein Ringen, ein Kampf der liebevollen Hingabe Gottes an dieser Welt, an uns. Und es war nicht von Anfang an klar, wie es ausgehen würde. Wie ein neugeborenes Kind kommt die Auferstehung nach dem Tod, das große Glück, der heilige Friede, ein ganz anderes Leben. Vielleicht können sich die Frauen unter uns, denen das gewährt worden ist, Kinder geboren zu haben, daran erinnern, es ist wirklich so. Ich habe ja noch mal sehr spät einen Sohn bekommen. Und eine sehr kluge Frau sagte mir, mach dir keine Gedanken, im Krankenhaus, wenn es losgeht, du wirst genau wissen, das war ja schon 15 Jahre her, wann die Wehen losgehen. Das ist einkennig, da kannst du sicher sein und das stimmt auch. Aber was ich auch noch in Erinnerung hatte, ist, wie man schnell man das wirklich wieder vergisst, diese Form von Schmerzen. Und was für eine Seligkeit das ist, obwohl es einem nicht unbedingt gut geht, das ist ja auch mal gesagt. Aber dieser große heilige Ruhe und Frieden, wenn da ein kleines Kind liegt und man hat es geschafft und man weiß, es ist da, es lebt, es ist gesund. Das ist etwas Wunderbares. Und das hat Jesus hier mit diesem Begriff aus dem Johannestext eingefangen. Er sagt, die Frau muss klagen, sie hat Schmerzen, sie weiß, ihre Stunde ist gekommen und sie kommt da nicht dran vorbei. Aber danach ist Friede, ist Glück, ist Gnade. Also wie findet das Neue statt? Jetzt gehe ich eine umgekehrte Reihenfolge. Ich habe erst mit der Welt angefangen an meiner Tagesbeschreibung und bin zum Einzelnen gekommen. Jetzt fange ich mit uns als Einzelne an. Alles beginnt mit uns. Die neue Schöpfung ereignet sich im Menschen. Im Johannesbrief, dem anderen Johannes sozusagen im Neuen Testament, steht es im 5. Kapitel. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hier wird nochmal dieses Bild von der Geburt benutzt, um klarzumachen, das ist ein Prozess. Hier geht etwas vor sich und man ist vorher nicht genauso, wie man hinterher ist. Die neue Schöpfung ereignet sich in uns. Jesus macht in uns Platz für den neuen Menschen. Das geschieht einerseits auf einen Schlag und andererseits nach und nach. Nach und nach vergessen wir die falschen Ziele, das falsche Denken. Wir lernen nicht mehr so zu reagieren, wie wir es bisher getan haben. Jesus nimmt uns, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit und formt uns in das hinein, was ursprünglich schon von der ersten Schöpfung, von der Schöpfungsidee gedacht war. Und er erlöst uns von unserer Selbsterlösung, von unserem ganzen Selbermachen, von allen falschen Kraftanstrengungen durch seine Gegenwart. Er ermächtigt uns, loszulassen und nimmt uns auf einen lebenlangen Abenteuertrack, einen lebenslangen Abenteuerpfad, der nennt sich Nachfolge. Nachmachen, nachgehen, nachgucken, nachüberlegen, was hat Jesus gemacht, wie hat er es gemacht, was kann ich davon umsetzen. Aber unsere Veränderung ist ein Prozess, wie ein Geburtsgeschehen. Und es erfasst uns komplett und unsere ganze Existenz. Das kann man nicht an einem Wochenende nebenher erledigen. Ich weiß noch, als ich in den Kreißsaal kam bei unserem ersten Kind, hatte mein Mann, wir waren beide noch im Studium, entschuldige, dass ich das erzähle, noch was mitgenommen zum Lernen, zum Lesen, weil es hieß, ja, das kann bei der Erstgebärenden lange dauern und so weiter. Und die Hebamme hat ihn einfach ausgelacht, weil sie genau wusste, ab einem gewissen Zeitpunkt hat man weder die Ruhe noch die Zeit noch die Kraft, überhaupt irgendetwas nebenher zu tun. Und dieses Bild ist doch stark, dass es uns sagt, das, was Jesus in dir verändert, umfasst dein ganzes Leben. Das ist keine Nebenbeschäftigung. Das krempelt deinen Körper, deinen Geist, deine ganze Persönlichkeit um. Vielleicht kann man, viele von euch haben das ja erlebt. Ich rede ja hier zu Leuten, die das schon längst erfahren haben. Und trotzdem finde ich, wenn ich so ganz ehrlich bin, dieser Eifer, Dieses Feuer, was am Anfang da war, ist nicht immer so abrufbar. Hat vielleicht auch was mit Lebensgeschichtlichkeit zu tun. Aber es ist doch so, dass wir den Prozess als solchen weiter vorantreiben wollen. Wir wollen auch nicht sagen, ja, das habe ich jetzt mit 17 oder mit 25 oder 45 erlebt und ist jetzt auch mal gut. Sondern die Transformation unserer Persönlichkeit soll doch weitergehen. Wie könnte das neu belebt werden? Wie könnte auch ein alter Christ an Jahren oder an Jahren mit Jesus neu werden, neu erblühen? Vielleicht, indem wir Quality Time mit Jesus vollziehen. Quality Time ist ja so ein schicker neuer Elternausdruck, nach dem Motto, es ist nicht so wichtig bei Beschäftigten, also bei arbeitenden Eltern, dass man immerzu mit den Lütten zusammen ist, sondern dass die Zeit, die man mit ihnen zusammen ist, wirklich gehaltvoll ist, dass da was passiert, dass man miteinander spielt, miteinander redet, ihnen was beibringt und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob Kinder das nicht gut finden, wenn da einfach irgendeiner rummuddelt und sie werden in ihrer Welt nicht gestört. Aber gut, gehen wir mal von dem Begriff aus, setzen wir es mal positiv. Wenn wir also Quality Time mit Jesus verbringen, was könnte das sein? Zum Beispiel auch immer noch Bibelstellen auswendig lernen. Ein bisschen Gehirnjogging und sagen, diese 2, 3 Stellen, die will ich aus dem Kopf können. Dafür muss man erst mal sagen, welche Winter sind das denn? Und schon guckt ihr in die Bibel rein, schon verbringt ihr Zeit mit Jesus auf dem besten Niveau, denn ihr seid persönlich dabei und ihr geht damit um, was wirklich wichtig ist in eurem Leben und was ihn mit euch in Verbindung bringt. Quality Time. Einen zweiten Vorschlag habe ich, unser Staunen-Festival. Das ist 3, 4 Tage wirklich mit Jesus zusammen sein und ihr müsst es nicht mal selbst machen. Das tun andere für euch. Ihr kriegt super Vorträge, ihr kriegt einen tollen Gesang, ihr trefft Leute, die mit Jesus Dinge erleben und das alles noch in schöner Natur. Wir waren jetzt gerade da, wo das Staunen stattfinden wird und gar nicht so viel Scheu haben und sagen, ach, das ist ja was für junge Leute. So viele junge Leute haben wir gar nicht. Wir sind's, die sich auf den Weg machen müssen. Wir brauchen Quality Time mit Jesus, damit unser Leben mit ihm wieder und wieder neu wird. Dann die Kirche, unser beliebtestes Sorgenkind. Wir waren gerade auf der Distriktsversammlung. Distriktsversammlung ist sozusagen ein ständiger Geburtsvorbereitungskurs für Pastoren. Denn wir sollen ja immer die Kirche wieder erneuern, wir sollen ja immer wieder dem Neuleben einhauchen und wir beschäftigen uns wirklich ständig damit zu überlegen, was kann man machen, diesmal war das Thema Gottesdienst, was kann man machen, dass Gottesdienste die Leute abholen, dass die erfüllt nach Hause gehen, dass die sich schon drauf spitzen, am nächsten Sonntag wieder hinzugehen und nicht sagen, naja, ich muss ja hingehen, damit der Pastor da nicht so alleine ist. Also, was könnte unserer Kirche Leben einhauchen? Was könnte sie erneuern? Was könnte die Sache nach vorne bringen, verlockend machen? Ja, und wir schrecken davor zurück, auch wir Pastorinnen und Pastoren, weil das mit so viel schmerzlichen Einschnitten verbunden ist. Und weil wir euch ja schon so viel in den letzten Jahren zugemutet haben, es ist ja nicht so, dass ihr sagt, ja, hier ist alles wie 1950. Ist ja nicht. Sondern es gibt ja einen ständigen Veränderungsprozess. Wir reagieren ständig auf Veränderungen. Und wir haben alle eine Geschichte von viel Arbeit und hohem Einsatz und manchen Enttäuschungen. Und dennoch, muss ich euch sagen, bleibt da dran. Auch eine Gemeinde, auch eine Kirche ist auf dem Weg in die Neuschöpfung und das ist ein Abenteuerfahrt. Das ist diese Nachfolge von Gemeinde ist ein ständiges sich verändern müssen, reagieren müssen und das bringt Schwierigkeiten mit sich. Und trotzdem, was wir an Glaube geben, an Hingabe geben, an Geld, an Zeit, was wir bereit sind, an Risiko einzugehen und auch an enttäuschten Hoffnungen manchmal einstecken müssen, verändert uns ja auch nicht nur als Gemeinde, sondern auch individuell. Wir lernen dadurch. Gemeinde ist auch, selbst wenn sie schwach und klein ist oder sich alt und schwach fühlt, ein Lernfeld für die Transformation unseres Charakters, unserer Persönlichkeit. Es geht hier nicht um Methoden, wieder ein neues Programm, noch nicht mal um ein Haus oder bestimmte Menschengruppen, sondern wir als Mitglieder brauchen eine Neugeburt, eine total leidenschaftliche Entscheidung dafür, Gott und Menschen zu lieben, und zwar mittels dieser Kirche, in dieser Kirche, mit ihrer Lehre, mit ihrer Tradition und mit ihren Grundsätzen und vielleicht auch mit ihren Macken. Dritter Punkt, neue Welt. Ich weiß nicht, wie es sein wird und wie es sein kann. Klar ist, wir sind die letzte Generation, die es sich noch leisten konnte, es zu ignorieren oder nichts zu machen. Und in unserem Verhalten diesen wunderbaren Planeten zu schädigen. Wie wenig hat sich von Neugestaltung niedergeschlagen. Das finde ich manchmal wirklich schlimm. Und wie schlimm, wenn wir als Fromme sagen, geht mich alles nichts an, ich bereite die Leute auf die Ewigkeit vor und was hier vor sich hingammelt, ist mir doch wurscht. Das Ende der Welt ist nicht unser Geschäft, das ist Gottes Geschäft und wir haben daran nicht zu drehen und es nicht noch voranzutreiben. Denn mit allen Geschenken Gottes sollen wir sorgfältig und behutsam umgehen. Wer die Schöpfung ignoriert und ausnutzt, stürzt seine Mitmenschen und seine Mitgeschöpfe erbarmungslos in schreckliche Not. Wen die Erde nicht kümmert, der befördert Kriege und Ungerechtigkeit und grausame Aussichtslosigkeit seiner Mitmenschen. Das Neue schaffen wir dennoch nicht in uns, sondern durch ihn. Beides ist nötig. Einerseits, beides ist nötig. Und ich glaube, nur so ist der Schlüssel für mich jedenfalls. Einerseits zu überlegen, worauf kann ich verzichten? Wie kann ich mein Leben ändern? Wie kann ich mich umstellen? Worauf kann ich so reagieren, dass ich sagen kann, das kann ich mit meinem Gewissen wenigstens einigermaßen in Verbindung bringen? Wir sollen auch in der Beziehung vorbildlich leben. Und andererseits leidenschaftlich für diesen eiernden Planeten beten. Denn er ist der Platz von vielen, vielen Menschen, die von Christus nichts wissen, die einfach noch nicht erfahren haben, was das bedeuten kann, wenn etwas Neues, Heilendes, Wunderbares ins Leben kommt. Ein leidenschaftliches Gebet für diese Welt, die nur Gott so retten und verwandeln kann, wie er es weiß und wie seine neue Schöpfung sein wird. Neu werden. Eine neue Schöpfung leben, Teil einer neuen Schöpfung sein, in der Welt, in deiner Kirche und du persönlich. Und Gott bitten zu sagen, sende uns deinen Geist. Sende uns diese Hebamme für die schwere Geburt Mensch, Gemeinde und die ganze Welt. Steh uns bei und lass es wieder Ostermorgen werden. Mitten im Heute. Amen.